Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend, schönen Donnerstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa, live natürlich aus Norddeutschland. Ein ruhiger und sachlicher Blick auf die Lage im Krieg gegen die Mullahs. Alles mit dem Hintergrundwissen eines Mannes, der den Nahen Osten kennt, der seine Geschichte erforscht hat und schon in anderen Konflikten hinter den Kulissen aktiv war. Das ist das, was wir heute machen werden. Bei uns ist nämlich Historiker und Nahostexperte Daniel Gerlach. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie optimistisch sind Sie, dass der Krieg zeitnah beendet werden könnte?
Ich bin da nicht sehr optimistisch. Erstmal, weil die Kriegsparteien das nicht unbedingt wollen. Das gilt in dem Fall insbesondere für Iran. Iran möchte, glaube ich, diesen Konflikt in die Länge ziehen.
Und warum?
Weil die Iraner jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise das iranische Regime, die Möglichkeit sieht, ihr Abschreckungspotenzial wiederherzustellen und zu zeigen, wenn ihr uns angreift, dann ziehen wir die Region und Teile der Weltwirtschaft mit in den Abgrund. Mhm. Und je länger dieser Konflikt jetzt anhält, desto mehr hat man die Möglichkeit dazu. Das wirkt vielleicht sehr irrational, weil natürlich das iranische Regime tagtäglich große Verluste hinnimmt. Aber alle Seiten sind jetzt in der Situation, wenn wir jetzt den Krieg abbrechen, dann haben wir nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Und die Situation ist vielleicht sogar schlimmer. Und ich glaube, das gilt auch für das iranische Regime.
Abbrechen ist natürlich die eine Option, durch Verhandlungen möglicherweise. Die andere Option ist ja die, die auch aus Amerika und von Israel zu hören ist, nämlich zu besiegen. Das Mullah-Regime zu besiegen, die Waffen zu zerstören. Da gibt es Zeichen, dass das offensichtlich schon sehr weit fortgeschritten ist.
Ja, die militärischen Kapazitäten sind die eine Sache. Aber die andere Sache ist, ob man die politischen Verhältnisse im Land, verändern kann. Und da sieht man ja, dass insbesondere Trump von einem Tag auf den anderen andere Forderungen stellt. Vor ein paar Tagen hat er gesagt, er fordert jetzt eine bedingungslose Kapitulation. Dann heißt es wieder, man möchte, dass keine Atombomben gebaut werden, beziehungsweise kein Uran angereichert wird.
Ja, das war die Ausgangslage, genau.
Dann geht es darum, dass die Raketenprogramme eingestellt werden. Dann geht es darum, dass das Mullah-Regime abgesetzt werden soll und durch ein anderes ersetzt werden soll. Das heißt, die Ziele der Amerikaner sind hier nicht ganz klar. Ich glaube, auf israelischer Seite sind sie klarer. Aber ohne amerikanische Unterstützung wird man sie auch nicht durchziehen können. Deswegen ist meine Prognose, der Krieg wird abnehmen. Aber er wird sich fortsetzen. Und aufgrund der Tatsache, dass die Amerikaner und die Israelis diese Lufthoheit haben, also im Grunde den iranischen Luftraum komplett kontrollieren, werden sie auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder mal eingreifen und immer mal wieder auf einem niedrigschwelligeren Level Angriffe fliegen.
Was das für die Menschen im Iran bedeutet und auch für uns möglicherweise in Deutschland und Europa, werden wir auch gleich noch besprechen. Schön, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Ja, vielen Dank.
Ja, Herr Gerlach, was für eine Art Krieg erleben wir gerade? Was ist das für ein Krieg?
Kann man Kriege wirklich so unterscheiden? Für die Menschen, die davon betroffen sind, glaube ich, gleicht ein Krieg dem anderen. Mhm. Und die Gefahr, finde ich immer, dass wir aus der westlichen Perspektive sagen, vielleicht ist es diesen Krieg ja wert. Vielleicht erreicht dieser Krieg ja bestimmte Ziele und Ergebnisse und kann dann die Situation im Nahen Osten verändern. Das ist ja die Logik, aus der dieser Krieg angefangen wurde. Jetzt mal abgesehen von völkerrechtlichen Fragen. Was dabei aber immer passiert ist, man überlässt das Risiko und die Nachteile der Bevölkerung vor Ort. Mhm. Man entscheidet quasi in den War Rooms und in den Zentren der Macht im Westen oder beispielsweise in Israel, wie viele Menschenleben auf der anderen Seite es wert ist, einen solchen Krieg zu führen. Wir haben gesehen, es sind auch einige Amerikaner umgekommen. Aber auf der iranischen Seite hundertfach so viele, wie in vorherigen Kriegen auch. Und da ist halt immer, denke ich, das große Problem. Was wir hier sehen, ist kein asymmetrischer Krieg. Der Krieg wird oft als asymmetrischer Krieg bezeichnet, aber das ist ja eigentlich was anderes. Das ist ein Krieg zwischen einer militärischen Macht, zwischen einer Armee und beispielsweise in der Guerilla-Organisation. Aber wir haben es mit einem Krieg zu tun, der mit sehr ungleichen Mitteln auf sehr ungleichen Spielfeldern geführt wird, von Kontrahenten, die sehr unterschiedliche Mentalitäten haben. Amerika geht mit der vollen Militär macht auch Israel mit der vollen technologischen Überlegenheit hier rein. Die iranische Seite hat eine völlig andere Logik. Die sagt, wir sind bereit, Verluste hinzunehmen. Wir versuchen gar nicht erst, uns auf dem Spielfeld der Amerikaner mit deren Kräften zu messen, sondern Wir benutzen unsere Raketen und das, was wir haben, um den anderen maximal so großen Schaden zuzufügen, und zwar insbesondere den Nachbarn in der Region, dass die Kosten dieses Krieges nach oben gehen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, der für die Iraner natürlich auch viele Verluste zeitigt, aber der jetzt rein rechnerisch natürlich viel kostengünstiger ist. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Abwehr der iranischen Raketen die Golfstaaten, Amerika, Israel viel, viel mehr Geld kostet als die Produktion der Raketen, die die Iraner verschießen.
Beim Stichwort Abwägung, musste man nicht auch abwägen, wie viele Menschen sterben werden, wenn die USA Israel nicht eingreifen würden? Stichwort getötete Demonstranten etc., ein unterdrücktes Volk?
Ja, das ist diese, das nennt man in der Fachsprache die Responsibility to Protect, also die Verpflichtung einzugreifen, um Zivilbevölkerung zu schützen. Dieses Argument wurde vorher auch bei einigen Konflikten mal angeführt. Dieses Argument galt aber nur, wenn unmittelbar beispielsweise eine Regierung dabei war, Zivilbevölkerung zu bekämpfen.
Haben wir ja bei den Demonstrationen gesehen, da wurden ja zigtausende Menschen getötet.
Das hat Trump dann auch gesagt, wir werden jetzt euch unterstützen, wir werden euch schützen davor. Mhm. Das haben die Amerikaner aber nicht getan. Sie haben damals, als Trump gesagt hat, wir sind bereit zuzuschlagen, wenn das iranische Regime auf die Demonstranten schießt, da war er nicht bereit. Da waren nämlich die Schiffe und die militärischen Kapazitäten nicht dort, wo sie jetzt sind. Das heißt, es war ein falsches Versprechen. Es war in vielerlei Hinsicht ein falsches Versprechen, auch von der israelischen Seite zu sagen, geht auf die Straße, wir sind an eurer Seite. Das hat Netanyahu und haben auch die Amerikaner ja im Vorfeld schon so deutlich gemacht. Und das war letztendlich, ist in dem Moment nicht passiert. Und dann ist eben die Frage, kann man tatsächlich mit diesem Argument, dass man die Zivilbevölkerung schützen möchte vor einem größeren Übel, vor der Gewalt durch das Regime, auch langfristig, kann man damit rechtfertigen, dass man einen Krieg beginnt. Einen Krieg, der dramatische Folgen zeitigt. Und ich denke, das wird oft damit gerechtfertigt. Und ich glaube, der Zeitpunkt war auch für die Amerikaner und die Israelis damit verbunden. Ob das jetzt war, um auch zusätzlich zu den anderen strategischen Zielen, die man verfolgt, die Zivilbevölkerung zu schützen. Oder ob das nicht auch ein Vorwand gewesen ist, was man gesehen hat, das Regime ist nach innen so geschwächt, dass wir jetzt eine gewisse Legitimität haben. Das müssen tatsächlich die Historiker beurteilen. Da gibt es Leute, die sind da sehr schnell mit einem Urteil. Ich zweifle daran, dass man den Krieg damit rechtfertigen kann. Und dann ist eben die Frage, kann man einen solchen Krieg beginnen?
Vielleicht passt da ja dann auch ganz gut der Blick auf die Geschichte, um Vergleiche auch möglicherweise anzustellen. Deswegen haben Sie auch das Buch geschrieben, Die Kunst des Friedens, aktuell, wo Sie eben auch in die Geschichte des Nahen Ostens hineinsteigen und verschiedene Szenarien vergleichen. Wir schauen mal auf die aktuelle Lage jetzt gerade im Iran. Heute besonders im Interesse der Auftritt des neuen Obermullah und außerdem das Feuer in der Straße von Hormuz. Sarah Markus mit dem aktuellen Stand.
28. Februar. Die USA und Israel starten eine gemeinsame Militäraktion gegen die politische und religiöse Führung des Iran. In den ersten 12 Stunden werden 900 Ziele angegriffen. Irans Staatsmedien vermelden den Tod des radikal-islamischen politischen und religiösen Oberhauptes Ali Khamenei. Iraner und Exil-Iraner auf der ganzen Welt schöpfen Hoffnung, wie hier in Rostock.
Das ist so wie ein Traum, was wir genau 47 Jahre uns gewünscht haben.
Irans Führung reagiert mit massiven Gegenschlägen. Greift Israel und andere Ziele im Nahen Osten an. In Tel Aviv flüchten die Menschen in die Bunker. Auch Krankenstationen werden unterirdisch notdürftig errichtet. Wir sind in Sorge, dass sich hier unten Infektionen ausbreiten, weil es so voll ist und die Patienten unter diesen schlechten Bedingungen untergebracht sind. Der Krieg hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Der Flugverkehr im Nahen und Mittleren Osten bricht zusammen. Für hunderttausende Touristen endet der Urlaub anders als geplant. Iran sperrt die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz. Der Ölpreis steigt, in Deutschland die Spritpreise. Es kommt zu weiteren gegenseitigen Angriffen. Israel wurde in der vergangenen Nacht vom Iran und der libanesischen Terrormiliz Hisbollah zeitgleich attackiert. Israel fliegt weiterhin Angriffe auf den Iran. In der Golfregion sind gegenwärtig vor allem Tanklager, Schiffe und Ölfelder Ziel der iranischen Offensive. Ein Ende des Krieges ist derzeit nicht in Sicht.
Wenn ich mir seit knapp zwei Wochen die Bilder ansehe, die Situation betrachte, dann sieht man natürlich vereinzelt erfolgreiche iranische Attacken. Aber man sieht natürlich häufig abgefangene Drohnen, man sieht versenkte Schiffe. Wie stark sind die Mullahs überhaupt noch?
Das iranische Regime ist ein sehr komplexes Regime. Und das Kalkül, was dieses Regime hat, ist, wie ich eingangs schon sagte, ein anderes als bei uns, alles anderes als in westlichen Staaten. In westlichen Staaten, die Krieg führen, geht es immer darum, die Verluste zu minimieren, möglicherweise gar keine Verluste zu erleiden. Das ist auf der iranischen Seite nicht so. Da ist tatsächlich die Logik, wir haben nicht die Möglichkeit, die Amerikaner mit der Macht zu treffen, also greifen wir das an, was die iranische Führung amerikanische Interessen nennt. Und das sind Ölanlagen, das sind aber auch natürlich Militärbasen in der Golfregion, das sind aber auch die Verbündeten bzw. die Schutzbefohlenen der Amerikaner selbst, nämlich die Emirate in den Golfstaaten am Persischen Golf, die eigentlich keine schlechten Beziehungen zu Iran hatten zuletzt. Und das ist auch das Dramatische. Der iranische Außenminister hat das sehr kühl gesagt. Als die Verhandlungen geführt wurden und die Drohungen der Amerikaner lauter wurden, dass man vielleicht doch angreift, hat er gesagt, wenn die Amerikaner doch angreifen, die Israelis, und wenn wir wieder reingelegt werden, dass wir mitten in Verhandlungen angegriffen werden, dann seid ihr alle in der Schusslinie. Und mit ihr alle meinte er tatsächlich die Nachbarn in der Region. Und das ist eine Mentalität. Die Iraner rechtfertigen das damit, dass diese Staaten fast ausnahmslos, ich glaube mit Ausnahme Omans, amerikanische Militärbasen in irgendeiner Form beherbergen oder Verteidigungskooperationen mit den USA haben. Und sagen, solange die Amerikaner bei euch sind und wir nicht angegriffen werden, mischen wir uns nicht in eure Angelegenheiten ein. Aber wenn wir angegriffen werden, dann seid ihr ein legitimes Ziel für uns. Und genau das passiert. Und Iran weiß genau, die westliche Welt, aber auch die Staaten der Region sind nicht so leidensfähig. Und mit Iran meine ich in dem Fall natürlich die Köpfe, das iranische Regime. Mhm. Geht es eben wie in einem Kampf, wo es nicht nur darum geht, wer kann am meisten austeilen, so wer kann am meisten einstecken. Und da hofft dieses Regime tatsächlich zu gewinnen. Und wenn wir uns den neuen Führer anschauen, den Sohn von Ayatollah Khamenei, der hat, glaube ich, unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, einzustecken. Denn der hat fast seine gesamte Familie, seine engsten Familien,
seine Frau
verloren. Tochter, Eltern, bei diesem israelischen Angriff verloren. Mhm. Und das ist eine Schattenfigur, die innere Stabilisierung und den inneren Zusammenhalt dieses Sicherheitsapparats und des Klerus irgendwie darstellt. Aber das ist natürlich nur eine Lösung auf Zeit. Denn diese Figur kann nicht von irgendeinem in der Bevölkerung tatsächlich Legitimation oder Zustimmung erwarten. Das ist eine reine autoritäre Entscheidung des Systems.
Was ist denn auch möglich an Anschlägen möglicherweise auf europäischem Boden, wenn jetzt oder auch in den Emiraten, wo auch immer, wenn jetzt die Waffen zum Beispiel vielfach zerstört worden sind von den Mullahs, also gar nicht mehr Raketen in großem Maße abgeschossen werden können, aber doch eben Schläfer oder wie auch immer, was man sich alles vorstellen kann. Was ist da denkbar? Also so eine Politik Raketen, oder Kriegsführung der Nadelstiche?
Über die Raketenarsenale wurde so viel spekuliert und ich bin immer wieder erstaunt, dass selbst wirklich routinierte Militärexperten, deren Hauptbeschäftigung das ist, dann immer sagen, wir waren völlig überrascht, wir haben uns da verkalkuliert, was das Potenzial der Iraner betrifft und auch das Potenzial der Hezbollah, wie viele Raketen man tatsächlich hat. Man schafft es tatsächlich mit der Kombination wohl aus diesen ballistischen Raketen und den Drohnen die Luftverteidigung zu überfordern. Und die Staaten der Region, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien, Unsummen bei den Amerikanern investiert, Unsummen Geld ausgegeben, um diese Verteidigungssysteme zu kaufen. Aber letztendlich ist es so, eine kleine Drohne, die für ein paar tausend Dollar in Iran produziert werden kann, die schafft es, einen Schaden zu verursachen, für dessen Abwendung man Millionen für Abwehrraketen ausgeben muss. Und das ist natürlich ein Kalkül. Langfristig ist das ein großes Problem für die Staaten der Region. Und das wird sich auch bei uns niederschlagen. Das ist eine neue Art der Kriegführung. Jetzt offensichtlich gehen ukrainische Experten, die mit der Abwehr von Drohnen, russischen Drohnen, die aus Iran ursprünglich mal geliefert wurden, umgehen können dorthin. Aber die Frage ist wirklich, ob die Staaten die Zeit haben, jetzt ihre militärischen Kapazitäten zu erneuern und zu verbessern. Ich habe eher den Eindruck, sie sind völlig überfordert und wollen möglichst, dass dieser Krieg sofort aufhört und der Beschuss aufhört. Und Heute habe ich jetzt kurz vor der Sendung noch mal mit einem Bekannten telefoniert, scheint zumindest in Katar der Beschuss nicht eingestellt worden zu sein, aber abgenommen zu haben. Bei anderen Emiraten weiß ich nicht genau, wie jetzt gerade heute Abend der Sachstand ist. Aber es scheint so zu sein, dass der Beschuss derzeit ein bisschen zurückgeht. Das heißt aber nicht, dass er eingestellt wird.
Was ist mit den von mir angedeuteten Anschlägen, die da im Raum stehen?
Das ist nicht auszuschließen. Mhm. Da gibt's,
das schafft ja eine Verunsicherung auch auf der gesamten westlichen Welt.
Natürlich, dass israelische, amerikanische Ziele überall auf der Welt jetzt als legitimes Angriffsziel betrachtet werden, denke ich, ist der Fall. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren solche Anschläge in großem Umfang nicht gesehen, wie sie beispielsweise in den 80er Jahren auch stattgefunden haben. Aber natürlich muss man da auf der Hut sein, denn wie gesagt, also die Rache für die Tötung des obersten Rechtsgelehrten, des Revolutionsführers Ali Khamenei, die ist noch nicht genommen. Und ich befürchte, dass tatsächlich die iranische Führung auch sagt, so bevor wir nicht in irgendeiner Form Rache geübt haben, und das ist, muss jetzt nicht morgen sein, werden wir auch nicht aufgeben.
Natürlich werden momentan viele Märtyrer auch erschaffen.
Ja, wie beispielsweise Khamenei selbst. Mhm. Khamenei selbst hat ja in den letzten Tagen, bevor er umgebracht wurde, tatsächlich auch so merkwürdige Reden gehalten, wo er über das Martyrium redet, wo man auch den Eindruck hatte, er ist wirklich gescheitert, weil sein Ziel war, Iran, die Islamische Republik, zu einer Regionalmacht auszubauen, Macht zu projizieren, aber nicht von den Amerikanern angegriffen zu werden. Das heißt, sein Spiel war tatsächlich, wie kann ich es schaffen mit den Ressourcen, die ich habe, ohne eine Supermacht an meiner Seite, maximal selbstbewusst aufzutreten und Macht im Nahen Osten auszubauen, ohne dass ich Gefahr laufe, dass das Ganze kippt, dass ich von den Amerikanern angegriffen werde. Und dieses Spiel hat er relativ meisterhaft beherrscht, mit Repression, aber auch mit großem strategischen Geschick. Er hat immer wieder viele Rückschläge erlebt, eingesteckt. Er hat immer von strategischer Geduld auch gesprochen. Aber zum Schluss musste er tatsächlich, als sich abzeichnete, dass er der Nächste sein wird, auch sich selbst eingestehen, dass er mit dieser Politik gescheitert ist. Und dann hat er diesen Märtyrertod nicht gewählt, weil er hat nicht gewählt, dass er da bombardiert wurde. Aber natürlich die ganze Symbolik im Fastenmonat Ramadan und so weiter, das zahlt natürlich ein auf diesen Märtyrerkult. Und ich denke, die Tatsache, dass sein Sohn vom engsten Kreis dann zu seinem Nachfolger benannt wurde, was vorher eine sehr, sehr kontroverse Sache gewesen wäre, hat auch damit zu tun, dass man diesen Märtyrerkult quasi weiterleben lässt.
Ist denn sein Sohn noch mal eine Stufe fundamentalistischer oder ist er offener dem Westen gegenüber eingestellt?
Also offener dem Westen gegenüber eingestellt, das glaube ich nicht. Man weiß sehr wenig über seinen...
Das sind sehr konservativen Schulen groß geworden.
Definitiv. Er ist wirklich eine der seltenen Figuren, die jetzt quasi Staatsoberhaupt sind, de facto Staatsoberhaupt, ohne dass er irgendwelche Interviews gibt oder öffentlich in Erscheinung getreten ist. Das hat es, glaube ich, ich weiß nicht, wo es das schon mal gegeben hat.
Gestern gab es da nur eine Pappfigur von ihm.
Also eine Figur aus dem Schatten auftaucht. Es gibt auch Spekulationen darüber, dass er selber schwer verletzt worden sei bei dem Angriff. Da kann ich nichts zu sagen. Ich denke nur, dieser Mustafa Khamenei ist innerhalb des Klerus, also innerhalb der schiitischen Geistlichkeit, aus der ja der Nachfolger gewählt wird, keine relevante Figur, was die religiöse und rechtliche Autorität betrifft. Aber er ist der Mann, er wurde bezeichnet als der Türsteher Khameneis, der die Beziehung zu der Revolutionsgarde, zum Sicherheitsapparat hält und dieses Verhältnis zwischen dem Klerus und der Revolutionsgarde, also den Hauptelementen des Regimes, zusammenhält. Der was von Wirtschaft versteht, von auch an der Niederschlagung der Proteste beteiligt war und deswegen quasi der Schattenmann im Hintergrund war, der die Fäden zieht. Ich denke, dass diese Figur, dass er sehr radikal ist, dass er nicht kompromissbereit ist und dass er anders als andere Figuren, mit denen man es vorher zu tun hatte, auch nicht im Westen studiert hat oder in irgendeiner Form eine Affinität zum Westen hat.
Mhm. Wir haben eine junge Studentin, die hier bei uns im NDR in der Redaktion jobbt. Schon oft habe ich mich mit ihr unterhalten, weil sie halt iranische Wurzeln hat. Weil sie außerdem eine fantastische Sängerin ist, nutzt sie ihr Talent, um dem Widerstand gegen das Mullah-Regime eine Stimme zu geben.
Für mich ist Musik eine Form des Ausdrucks. Es ist ein Weg für mich, meine Emotionen auszudrücken. Aber auch eine Form des Widerstands. und eine Möglichkeit, eine Stimme dieser Menschen zu sein, die diese Stimme nicht haben.
Aida Rastgu hat iranische Wurzeln. Die Hamburgerin schaffte es schon mit 16 in das Finale von Voice of Persia. Dafür reiste sie nach Schweden.
Solche Sendungen werden im Ausland produziert, bei Exilsendern, weil es leider im Iran den Frauen generell, den Menschen nicht gestattet ist, an solchen Shows teilzunehmen. Die Stimme der Frau ist im Iran leider verboten.
Als Kind war sie im Iran bei den Familien ihrer Eltern zu Besuch.
Ganz viel Wärme, ganz viel Nähe und Herzlichkeit. Das ist so das Erste, was mir einfällt, wenn ich an meine Urlaube als Kind im Iran nachdenke.
Aida Rastgu ist 20, studiert und jobbt beim NDR. Aber ihre Gedanken sind bei ihrer Familie im Iran.
Wenn ich mir die Bilder und Videos im Iran anschaue und das große Leid der Menschen, fühle ich eine Art Schuldgefühl dafür, dass ich nicht dort sein kann mit den Menschen auf der Straße, sondern dass ich hier so viele Privilegien habe, in Freiheit lebe in Deutschland.
Obwohl das Internet oft gesperrt ist, bekommt sie solche Nachrichten aus dem Iran.
Falls Iran frei wird und ich dann nicht mehr lebe, dann Jubel und Tanz an meiner Stelle. Und als ich das gehört habe, bin ich in Tränen ausgebrochen.
Um diesen Menschen eine Stimme zu geben, singt sie auf einem Konzert iranischstämmiger Künstler im Hamburger Hafenklang. Hier zusammen mit dem Rapper Bastard.
Man versucht halt wirklich immer auf dem aktuellen Stand zu sein und hofft, dass es sich irgendwie zum Guten wendet. Aber leider ist es halt Krieg. Und im Krieg kommen immer Zivilisten zu Schaden. Und das ist natürlich neben der ganzen Hoffnung auch eine große Sorge von uns allen.
Diese Sorge ist auch im Publikum spürbar.
Ich habe auch selber enge Freunde aus dem Iran. Und es ist ganz wichtig, dann die Unterstützung zu zeigen.
Aktuell in der kriegerischen Situation, die durchaus nicht einfach ist zu bewerten, sehen wir trotzdem halt eben einen Moment von Hoffnung, dass dieses Mullah-Regime tatsächlich endlich fällt.
Ich wünsche, dass man im Iran so feiern könnte.
Das Konzert geht noch bis tief in die Nacht. Und Aida Rastgu singt über die Sehnsucht nach Freiheit für den Iran.
Ja, tolle junge Frau, unsere Aida. Talentiert und engagiert, wirklich, wirklich klasse. Herr Gerlach, welche Rolle spielt es für die Situation momentan im Iran, dass die Mehrheit der Iraner Perser ist und sich vielleicht auch mit den Mullahs, mit dem Islamismus der Mullahs gar nicht identifizieren kann?
Das spielt eine große Rolle. Die Religion als Mobilisierungsinstrument hat in Iran, glaube ich, völlig abgewirtschaftet. Also man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man nicht von den Städten Isfahan oder Teheran, von den urbanen Milieus dann gleich auf das ganze Land schließt. Das ist ein Land, was 4,5-mal so groß ist wie Deutschland. Mit über 90 Millionen Einwohnern, sehr, sehr verschiedenen Ethnien, Kulturen, auch unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Übrigens, das ganze Land ist ja nicht islamisch nur. Und es ist sehr, sehr schwierig, dort allgemeine Aussagen dazu zu machen. Aber ich hatte immer den Eindruck, auch aus meinen Reisen, dass die Menschen nicht nur sehr säkular eingestellt sind, sondern auch eine starke Abwehrhaltung gegenüber dieser Instrumentalisierung von Religion für politische, revolutionäre Zwecke durchaus haben. Gleichwohl sind die Menschen spirituell und ich glaube, das ist auch ein großes Missverständnis gewesen. In der Islamischen Republik wurde beispielsweise die Zeit des Schahs, also die Monarchiezeit, auch so diskreditiert als eine Zeit des Unglaubens und wo einfach nur westliche, säkulare Party-Mentalität Einzug gehalten hat und die Menschen sich überhaupt nicht mit ihrer Kultur und ihrer Religion identifiziert haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass das unbedingt so gewesen ist. Ich denke auch, Auch diejenigen, die die Islamische Republik ablehnen, da gab es, also der Schah selber beispielsweise, war ein spiritueller Schiit. Also der schon auch, wie bei uns, würde man sagen, vielleicht ein Kulturkatholik. Also jemand, der schon zur Messe geht und sich mit diesen ganzen Ritualen identifiziert.
Es gibt Stimmen, die sagen, der Schah hätte bis 1979 halt gerade auch in den letzten Jahren sich nur sehr stark gegen den radikalen Islamismus gewehrt.
Naja, da gibt es auch natürlich, da müssen wir jetzt tief in die Geschichte einsteigen. Es gab auch die Lesart, dass der Schah die Mullahs, also die wirklichen Mullahs, ziemlich lange hat auch gewähren lassen, weil er sich nicht mit ihnen anlegen wollte. Und erst sehr spät quasi dieses Risiko erkannt hat, was von dieser Mobilisierungskraft ausgegangen ist. Aber ich denke trotzdem, nochmal zurückzukommen, Sie sagen, die Mehrheit der Iraner sind Perser. Diese Distanzierungsversuche vom Islam, von der islamischen Kultur, die sind in Anbetracht der schlechten Bilanz der Islamischen Republik nachvollziehbar. Aber Iran ist auch ein Land, was seit über 1000 Jahren mehrheitlich islamisch ist und aus dem auch eine eigene Kultur hervorgegangen ist, eine eigene muslimische Kultur, die man nicht mit den anderen Kulturen gleichsetzen kann. Also viele der Impulse beispielsweise der Wissenschaft in der Geschichte des Islam, auch der Philosophie, kommt aus Iran. Und seit es die islamischen Weltreiche gibt, gab es immer auch seitens der arabischen Gelehrten den Vorwurf, ja, wir sind zu iranisch. Die Iraner, die unterminieren uns, die übernehmen unsere Kultur. Also iranische Kultur war immer sehr, sehr lebendig in der Kunst, in der Philosophie, aber auch in der islamischen Theologie. Das ist der andere Punkt. Und wenn Sie sich die verschiedenen ethnischen Gruppen anschauen, ja, man sagt so Perser, aber es gibt eine große aserbaidschanisch-türkische Bevölkerung in Iran. Es gibt eine große kurdische Bevölkerung.
Weil die Mullahs kommen ja hauptsächlich auch aus Aserbaidschan.
Einige, tatsächlich viele, ja. Es gibt Kurden, es gibt Araber, es gibt im Osten die Belutschen, es gibt die Loren, die Turkmenen, um nur wirklich einige zu nennen. Es gibt noch viel, viel mehr. Die Familie des Schahs selber kommt aus der Gegend von Mazandaran, also am Kaspischen Meer. Im Grunde genommen auch eine ethnische Volksgruppe. Ich mag den Begriff Minderheiten in dem Zusammenhang nicht, weil Iran tatsächlich so ein Mosaik ist. Aber was man wirklich auch nicht vergessen darf, ist, dieses Land ist sehr, sehr vielfältig und hat auch sehr viele Fliehkräfte. Aber es ist im Unterschied zu vielen anderen Staaten auf der Welt seit, kann man sagen, eigentlich 400 Jahren mehr oder weniger territorial da, wo es vorher war, da, wo es ist. Und es ist eine Art Nationalstaat tatsächlich auch schon seit sehr langer Zeit. Das heißt, es gibt auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl in diesem Land über ethnische und konfessionelle und religiösen Grenzen hinweg.
Wenn ich mir Ihr Buch Die Kunst des Friedens vor Augen halte, inwieweit kann der Irak mittlerweile als Beispiel für diese Region dienen?
Die Urerfahrung, die Urangst der Iraner und der iranischen Bevölkerung auch, die sie in diesem Golfkrieg erlebt haben. Die Ursache dafür, dass so viele Iraner überhaupt in Europa leben. Das hat nämlich auch damit zu tun, nicht nur mit dem Regime, sondern auch mit diesem Krieg. Dass viele Kinder sogar von ihren Eltern nach Europa geschickt wurden, nach Deutschland, damit sie nicht verheizt werden in diesem Konflikt. So wie geschildert wurde, das Ende des Golfkrieges. Eine der wenigen Verhandlungserfolge der Vereinten Nationen, wo wirklich ein internationales Regime zwei Mächte zusammengeführt hat und gesagt hat, ihr könnt so nicht weitermachen, das hat keinen Sinn. Ihr müsst, und obwohl zwei wirklich harte Diktatoren links und rechts im Irak und Iran waren, ihr müsst euch irgendwie einigen. Und das hat damals funktioniert. Aber insbesondere diese Erfahrung mit einer westlichen Regime-Change-Politik, also mit dem Versuch, wir kommen einfach mal von außen rein, wir hauen das Regime
in zwei. Ist selten gut gegangen.
Das ist selten gut gegangen. Und jetzt kommt die große Diskussion zur Frage, ja, was ist im Irak? Irak ist das Paradebeispiel für eine katastrophale Regime-Change-Politik, die letztendlich, wenn man es aufrechnet, Hunderttausende Opfer gekostet hat. Zerstörung, die Entstehung von Terrorgruppen und so weiter. Aber heute gibt es bestimmt welche, die sagen, naja, war es das wert? Der Irak ist die größte Demokratie im Nahen Osten. Israel ist nicht die einzige Demokratie im Nahen Osten. Irak ist eine defizitäre Demokratie und ist ein Land, in dem die Menschen hadern damit. Es gibt viele Menschen im Irak, die sagen, wir wollen das hier nicht. Bitte bringt uns einen harten, starken Präsidenten wie Saddam Hussein zurück. Es reicht, wenn einer korrupt ist. Wir brauchen keine hunderten Abgeordneten, die alle korrupt sind. Wir brauchen keine widerstreitenden Machtinteressen, wo wir uns nicht vertreten fühlen. Aber diese Diskussionen über Demokratie, die haben wir in Europa und in anderen Teilen der Welt auch. Schauen Sie sich an, was in Lateinamerika oder auch in Asien, Afrika
ist. Wenn die Diskussion möglich ist, dann ist ja der Weg geebnet für ein offenes Regime, für eine offene Demokratie, kann man
fast sagen. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Und deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, auf den Irak zu schauen. Der Irak ist eines der wenigen Länder, die gerade von allen Seiten bombardiert werden. Die werden aus Israel, aus Amerika, aus Iran bombardiert. Irak hat die traumatische Erfahrung gemacht, dass wenn die Staaten der Region ihre Machtinteressen austragen, wenn sie Schattenkriege führen, dann kriegt Irak das ab, weil Irak nun mal da in der Mitte des Nahen Ostens ist. Und wenn der Irak stabil wird, dann gibt es auch eine Chance, die Region zu stabilisieren. Die Iraker haben bei allen Defiziten, allen Problemen, bei aller Korruption, die man nicht leugnen kann, Milizen und was sie alles haben, aber in den letzten Jahren Mediationserfolge erzielt. Auch die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem iranischen Regime wurde auch von den Irakern verhandelt. Nicht aus Gutmenschentum, sondern aus ganz konkretem strategischen Interesse. Und das versuche ich. Ich schreibe in meinem Buch in dem ersten Kapitel, wie ich genau im Irak ausgeflogen werde, als der Raketenbeschuss aus Iran losgeht, der Luftraum gesperrt ist und ich dann irgendwie, wir uns nach Basra durchgeschlagen haben und dann über Kuwait ausgereist sind. Und wie relaxed die Leute tatsächlich mit solchen schweren Krisensituationen umgehen können. Aber das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man soll auf die Staaten schauen und auf die Menschen und auch verstehen, dass sie einfach eine andere Sicht auf die Geopolitik haben und auch eine andere Sicht auf uns und ernst genommen werden wollen. Und dann sehe ich oft, dass man sagt, naja gut, das sind irgendwie defizitäre Demokratien, das ist eine falsche Demokratie, das sind die Araber können sowieso sich nicht politisch...
Wer beurteilt das? Genau. Das ist die letztendlich entscheidende Frage. Ja. Ne? Also wir sind ja nicht die Alleinigen, die das beurteilen dürfen,
wenn
können,
wir uns unsere eigenen müssen. Probleme mit unserer Demokratie anschauen, in einem so wohlhabenden und stabilen Land wie Deutschland, dann schauen wir ins Mittelmeer, in den Mittelmeerraum oder in andere Teile der Welt und dann wird man, glaube ich, auch demütiger, den Leuten so zu unterstellen, sie seien nicht in der Lage, sich politisch friedlich irgendwie zu organisieren.
Herr Gerlach, Sie waren auch viel in Syrien unterwegs, haben hinter den Kulissen auch Verhandlungen geführt. Wie bewegt man sich in solchen Ländern am besten?
Meine Antwort ist da vielleicht ein bisschen unorthodox, aber solche Vorbereitungen sind natürlich notwendig und sinnvoll. Aber ich bin in 25 Jahren damit nie gescheitert, dass ich Leuten vertraut habe. Wenn man sich in Kriegssituationen bewegt, dann braucht man Menschen, lokale Menschen, denen man vertraut. Und das ist manchmal schwierig. Aber und es gibt auch Fälle, wo das schiefgegangen ist, insbesondere in Syrien, wo viele Journalisten verkauft wurden an den IS und an andere Terrorgruppen, dann unter Umständen als Geisel ausgelöst wurden oder auch umgebracht wurden vor laufender Kamera. Aber ich muss sagen, die Region hat eben diesen Ruf als eine unbeständige Krisenregion. Aber sie ist auch wirklich voller großartiger Menschen, die, obwohl sie einen gar nicht kennen, in dem Moment, wo man ihnen das Vertrauen entgegenbringt, auch wirklich bereit sind, mit einem durch dick und dünn zu gehen. Und das ist letztendlich meine Antwort auf diese Frage. Ich habe es nie anders gemacht. Ich bin auch kein Kriegsreporter in dem Sinne. Ich habe viele Konfliktsituationen gesehen. Ich bin in Ländern gewesen, die instabil sind. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, das, was jetzt hier trainiert wird, das ist für manche Menschen, für viele Menschen der Region Alltag. Wenn sie im Gazastreifen leben oder jetzt im Libanon und jeden Tag damit rechnen müssen, dass sie einfach bombardiert werden, dass irgendjemand jetzt entscheidet, jetzt muss wieder Krieg geführt werden, dann hören sie diese Explosionen. Manche Leute drehen sich gar nicht mehr um. Aber sie rechnen jeden Tag damit, dass sie oder ihre Familie getötet werden. Und das ist auch für Menschen übrigens real, die hier in Deutschland leben, die Familie dort haben, deren Verwandte jetzt wieder in den letzten Tagen wieder umgebracht wurden, beispielsweise im Libanon. Mhm. Und das sollten wir uns, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen. Es ist sinnvoll, sich auf solche Situationen vorzubereiten, aber im Zweifelsfall kann man da nicht viel machen.
Auch für die Menschen in Israel, die auch ständigen Bombardements ausgesetzt sind. Sie sind mit Ihrem Buch, sind Sie auch auf Lesetour unter dem Motto Kampf um Frieden im Nahen Osten. Da sind Sie im Kent-Club am 25.03. in Hamburg und am 18.05. sind Sie in Hannover. Das Ganze ist so ein interaktiver Abend und ich hoffe doch, Sie lassen auch Fragen zu, dass man mit Ihnen ins Gespräch kommen kann.
Auf jeden Fall. Ich möchte natürlich so einen Ritt durch die Geschichte machen, möchte ein bisschen entschlüsseln, weil ich glaube, es gibt kein Problem mit der Nachrichtenlage. Man wird viel informiert, aber trotzdem das Ganze zusammenzufügen und auch zu verstehen und auch das Positive und vor allem die Faszination dieser Region nicht aus dem Blick zu verlieren vor lauter Konflikten und Krisen, das ist mir sehr wichtig. Und ich habe einige auch tolle Moderatoren dazu eingeladen, Leute, auch Weggefährten, mit denen ich Zeit verbracht habe und die sich auch in der Region auskennen. Und ich bin gespannt darauf. Ich möchte natürlich auch mit dem Publikum über die Situation diskutieren und über auch die schwierige Nahostdebatte, die wir in Deutschland haben. Also würde mich freuen.
Wissen Sie, was ich gut finde? Das Thema mit den Informationen. Es sind zu viele Informationen, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann ist es gut, wenn jemand das einordnen kann. Tatsächlich, um das auch mal rauszufiltern. Danke Ihnen sehr, dass Sie heute Abend unser Gast waren.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
Dankeschön. Zwei Frauen für alle Fälle. Und mittendrin unser Gast morgen. Schauspieler Kai Schumann kommt zu uns aufs rote Sofa. Hier sehen Sie ihn nochmal eingeblendet. Und jetzt gibt's, wenn Sie dranbleiben, die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss und schönen Abend. Ciao.